Hallo, hier ist Football Quark, der offizielle American Football Podcast von Sport 1 mit den Draft Needs der AFC und NFC Need East. Viel Spaß!
Football Quark! Viel Inhalt! Masse.
Wir lassen das drin. Hallo Philipp.
Moin Tom.
Mich hat es leider, also Philipp hat, bevor wir hier angefangen haben, als ich gesagt habe, fangen wir jetzt an, hat er gesagt, Gogo Gadgetto. War das richtig? Warum sagt man sowas?
Gogo Gadgetto, sagt dir das nix?
Doch, das sagt mir was, aber warum sagt man das in diesem Moment?
Das ist von Inspector Gadget und ich wollte gerade sagen, Gogo Gadgetto Podcast aufnehmen.
Ja, aber dann bist du so jemand, das ist ja die Frage, der so solche Sachen sagt wie Tschüssikowski.
Nein, aber das ist doch witzig, wenn du, normalerweise kommen ja bei dem nur immer so Gegenstände raus, der sagt ja Gogo Gadgetto Sprungfederfüße oder so, sagt Inspector Gadget ja zum Beispiel. Und wenn du das aber darauf beziehst, auf Dinge, die man gerade tut, dann finde ich das witzig einfach in dem Moment. Aber auch nur in dem Moment, wenn man drüber redet, ist das nur noch halb so lustig.
Okay, ja, das ist tatsächlich so, ja. Sobald man den Witz erklären muss, ist er eigentlich nicht gut.
Du bist also der Erste, dem ich das erklären musste.
Du musstest es mir nicht erklären, ich fand es einfach nur nicht lustig.
Ah, okay.
Das ist halt einfach, ich finde es einfach nicht lustig. Und das finde ich jetzt wiederum lustig, dass ich es nicht lustig finde und darüber kann ich mich wieder freuen. Keine Ahnung, wo dieses Gespräch jetzt hinführt. Ich weiß, wo es hinführt, zu American Football, zu NFL, in und zur AFC und NFC East. So. Ja. Freust du dich auf diese Folgen?
Ja, klar. Also Draft, Needs, Draft,
immer. Ist ja auch quasi dein Heimspiel. Die erste Folge hatte am ersten Tag so ein Delay. Da haben wir auf einmal irgendwie zusammengesprochen und gegeneinander gesprochen und so weiter. Das haben wir dann einen Tag später auch gemerkt und dann neu hochgeladen. Das heißt, wenn ihr zu denjenigen gehört habt, die das sozusagen in den ersten 24 Stunden gleich gehört habt, dann könnte es sein, dass euch das ziemlich gestört hat. An dieser Stelle Entschuldigung, wir hoffen, wir geloben Besserung. Diese Woche soll uns das natürlich nicht passieren. Wenn wir über die AFC East sprechen und die NFC East, ich würde sagen, lass uns gleich einfach starten. Und wir fangen an mit der AFC East, mit den New York Jets. Die New York Jets, ich muss ja sagen, ja, also dadurch, dass die irgendwie am Rockzipfel von Aaron Rodgers hängen, ist diese Free Agency für mich nur so lala gelaufen. Also ich mag halt Solomon Thomas als Rotationsspieler, ja, Greg Sirlein finde ich gut, Quincy Williams zu halten finde ich gut, Chuck Clark zu holen finde ich auch gut, das ist alles in Ordnung. Alan Lazar vielleicht ein bisschen zu viel Geld zu geben, das konnte in diesem Free Agency Receiver Markt passieren. Und du gibst eigentlich außer Sheldon Rankings niemanden ab, wo ich jetzt sage, ja, okay, das ist ein großer Verlust. Du hast auch immerhin, du hast einen Erstrunden-Pick, du hast zwei Zweitrunden-Picks, du hast einen Viertrunden-Pick, einen Fünftrunden-Pick und einen Sechstrunden-Pick. Du musst dir natürlich die Frage stellen, und ich glaube, die New York Jets haben sich diese Frage schon gestellt, kannst du Mekhi Becton planen oder nicht? Und dadurch würde sich meiner Meinung nach auch schon das größte Need ergeben, weil auch wir gehen jetzt einfach mal davon aus, glaube ich, dass dieser Aaron Rodgers Trade zustande kommt. Oder sagst du, hey, Lamar Jackson ist deutlich auf dem Markt, vielleicht entscheiden sich die Jets auch nochmal um.
Nein, ich gehe davon aus, dass man sich mit Rodgers, also mit den Packers, jetzt geht es ja wirklich nur noch darum, sich mit den Packers einig zu werden und dass man dort eine Einigung findet. Ich habe in der letzten Folge ja schon drüber gesprochen, es geht gar nicht mehr großartig um die Höhe des Preises, sondern vielmehr darum, wann diese Picks fällig sind und ob zum Beispiel, das ist wohl jetzt so das letzte Detail, was rausgekommen ist, die Jets scheinen jetzt wohl bereit zu sein, auch diesjährige Picks zu geben, aber nur wenn die Packers im Gegenzug nächstes Jahr Picks zurückgeben, wenn Rodgers nach der ersten Saison sagt, ich höre auf. Womit man ja einfach rechnen muss, so um quasi so eine kleine Versicherung da drin zu haben. Ich denke, dass die Packers da auch ein Stück weit mitspielen dürfen. Also wenn sie jetzt schon den Jets ausgeleiert haben, wir wollen die Picks jetzt und nicht erst nächstes Jahr, dann muss man aber zumindest dann diese Versicherung abschließen dürfen, denke ich mal aus Jets Sicht. Und das werden die Packers auch einsehen, weil letzten Endes Matt LaFleur hat diese Woche schon über Jordan Love als seinen Quarterback geredet und die Erwartungen, die Fans an ihn haben sollen und so. Also man plant dort bei den Packers jetzt eindeutig nicht mehr mit Aaron Rodgers. Und alles andere als diesen Trade jetzt irgendwie nicht zustande kommen lassen, ist einfach für alle Seiten gerade, wäre gerade für alle Seiten schlecht. Also die Packers wollen das, die Jets wollen das und Rodgers will letztendlich auch weg. Also was soll das?
Also meinst du, der 13. Pick in der ersten Runde geht dabei drauf oder gehen die beiden Zweitrunden-Picks einfach rüber? Was ist so dein Paket, was du geben würdest?
Also ich bleibe ja dabei, dass eigentlich ein First-Rounder eine zu hohe Kompensation ist. Es riecht aber danach, dass es doch darauf hinauslaufen wird, dass sie den bezahlen müssen. Dann wäre natürlich futsch, so dass du dich aus diesem Top-Tier Offensive Tackle verabschiedest. Wo ich aber halt ganz klar sage, okay, du hast ja nicht nur Mekhi Becton, du hast auch andere Tackles, die regelmäßig verletzt waren oder gerade von Verletzungen kommen. Du hast ja nicht nur einen Unsicherheitsfaktor, sondern gleich mehrere in deinem Kader. Und dort ein Tackle, der ja vielleicht auch beidseitig spielen kann oder der sein Potenzial noch nicht ausgeschöpft hat, ist da sicherlich sinnvoll. Und da kriegst du natürlich auch an Tag 2 noch interessante Spieler. Das sind jetzt eher Spieler, die Starter sind, aber die jetzt natürlich nicht so diese herausragenden Spieler werden. Aber insgeheim darfst du ja auch immer noch hoffen, dass Mekhi Becton die Kurve kriegt. Schließlich arbeitet er emsig daran. Dementsprechend wäre ein Second-Round-Pick auf einen Offensive Tackle sicherlich auch voll in Ordnung.
Finde ich auch prinzipiell immer gar nicht so schlecht an. Ja. Also auch ein Second-Rounder kann ein sehr, sehr guter Spieler werden. Und gerade in der Offensive Line brauchst du nicht 5 Elite-Spieler, sondern du brauchst einfach nur keine Schwachstelle. Wir machen ja immer ein bisschen Name-Dropping. Denkst du da so an einen Jalen Duncan? Oder an wen hast du so Blake Freeland? An wen hast du da so gedacht? Was ist so in der zweiten Runde? Also wir gehen jetzt mal davon aus, zweite Runde ist der erste Pick, den die Jets haben. Und der geht an den Offensive Tackle, weil das die klaren Needs sind. Weil Running Back haben sie, Waffen auf Receiver haben sie. Die Defense ist gut. So, also sie brauchen Tiefe und sie brauchen Qualität und sichere Qualität. An wen hast du
genau
da so gedacht?
Genau, das ist es. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Jets auf jeden Fall auch an Davon Jones denken, weil wir dürfen nicht vergessen, Mekhi Becton hat ihnen halt auch gefallen. Also ne, der ist halt wuchtig, schwer, könnte natürlich jemand sein, den sie ins Auge fassen.
An Broderick Jones meinst du?
Nee,
Davon Jones. Davon okay. Jones. Nicht, also nur um das zu klären, weil ja. Broderick, hätte ich dir gesagt, der ist dann nicht mehr da.
In der zweiten Runde?
Ja.
Nein, das brauchst du mir ja nicht erzählen. So. Nee, oh. Das und wenn du dann in Runde 2 auf Tackles gehst, dann ja, also ich sag mal so, Namen wie Blake Freeland, der ein absolutes Projekt ist, wo du halt überhaupt nichts sicher weißt, wo der mal landen kann, das ist halt genau das, was du in diesem Fenster, was du jetzt halt einfach nutzen willst die nächsten 1-2 Jahre, was du nicht gebrauchen kannst, weil du musst jetzt die sichere Bank wählen und eine sichere Bank an Tag 2, die sicherste wahrscheinlich ist Matthew Bergeron von der Syracuse. Sicherlich hat der längst nicht diesen Horizont von der Entwicklung wie einige Namen, die wir jetzt gerade schon genannt haben. Aber Matthew Bergeron ist Plug and Play, den kannst du sofort bringen. Der kann beide Seiten spielen. Also du hast dann auch die Flexibilität, dass du sagen kannst, wenn Becton kommt, dann ist Bergeron vielleicht dieses Jahr eher der Right Tackle. Der ist stark im Run-Blocking, wirklich stark im Run-Blocking und gibt dir gegen den Pass auf jeden Fall genug. Denn momentan ist es ja auch so, dass die Jets dort einfach eine sichere Bank haben müssen, die fit bleibt. Und Bergeron, ja, mag ich da an der Stelle.
Ich muss ja sagen, ich habe in der Vorbereitung innerlich ein bisschen schmunzeln müssen und ich war mir nicht sicher, ob ich den Witz hier bringen kann. Aber ich habe mir tatsächlich Cody Morge gewünscht von der North Dakota State. Nicht aufgrund seiner Qualitäten, die er unbestritten meiner Meinung nach hat. Und das ist, wird sicherlich ein okayer Offensive Liner, vielleicht auch ein guter. Ne? Aber Cody Morge sieht aus wie die hässliche Version von Clay Matthews. Und ich habe gedacht, dann fühlt sich Aaron Rodgers wenigstens wohl.
Der hat ja auch die Zahnlücke vorne, ne?
Der hat die Zahnlücke vorne, er hat dieses wallende, lange Haar. Ganz toll. Einfach ja. Ein Grundsympath, mit dem würde ich gerne mal ein Bier trinken.
Aber ich sag ganz ehrlich zu Cody Morge, wenn wir einmal kurz drauf eingehen, also wenn wir Pete Skoronski bereits als klaren Guard degradieren wollen, dann ist bei Cody Morge halt noch viel eher der Fall. Also der wird auch in der NFL noch viel weniger Tackle spielen als Skoronski.
Das ist richtig, aber er ist zumindest ein guter Athlet. So, das
klar, das ist ein Tag-2-Talent.
So, das ist echt, also das ist echt in Ordnung. Ich glaube, dass der innerhalb seines Rahmens, also einen Markt in der NFL finden wird. Mhm. So.
Auf jeden Fall. Es ist mit einer der besten Guards dann, die wir dann in der Klasse haben, wenn du so willst, nur dass er, glaube ich, noch nicht die Erfahrung darin hat. Wir haben ja jetzt vor allem eben die Tackles gesucht und da ist es eben zuallererst Bergeron. Harrison von den Oklahoma Sooners, sicherlich auch jemand, der manchmal sogar in der ersten Runde gehandelt wird. Mhm. Das ist mir persönlich zu hoch für ihn, weil auch dort sehe ich diesen Entwicklungsspielraum nicht, aber eben diese Bank, der hat am College halt schon viel gezeigt und hat auch einen Offensive Line Coach mit Bill Badenbow, ich habe das schon öfter gesagt, der einfach gute Offensive Line Talente in die NFL bringt, die sehr schnell Fuß fassen. Wenn man sich anguckt, wer in den letzten Jahren so von den Sooners aus den Offensive Lines in die Liga gewechselt ist, da hat man schon ziemlich brauchbare Leute dabei gehabt, sag ich mal.
Ja, und aber das ist ja an sich das Spannendste. Ich meine, den haben viele, glaube ich, sogar als fünftbesten Tackle irgendwie in der ganzen Draftklasse. Also das spricht ja für seine Qualität erstmal. Welche Position, wenn, sagen wir mal, Offensive Tackle wird es nicht. Und sagen wir, Offensive Line wird es nicht. Welche Position würdest du dann angehen?
Ja, also dann bin ich wahrscheinlich in der Front 7. Also dann, klar, habe ich Solomon Thomas jetzt geholt, Quincy Williams Vertrag verlängert. Aber ich denke, dass du da noch was tun musst und auch tun kannst. Denn gerade so Richtung, ich sag mal, Defensive End, sind dort sicherlich noch Möglichkeiten. Jermaine Johnson wird ja mittlerweile schon als möglicher Kandidat in einem Trade-Paket mit Rodgers gehandelt. Also was ich jetzt, ein paar Mal wurde der Name jetzt schon gedroppt, dass er eventuell dann einfach mitgeschleust wird. Dann wird das Need auf Defensive End ja sogar noch größer. Und wenn die erste Runde, wenn du da keinen hast, dann wird es da natürlich ein bisschen schwieriger. Wahrscheinlicher ist es dann eben so ein Off-Ball-Linebacker oder so in Runde 2 einen guten zu kriegen. Das ist, denke ich, so, ja, Front 7 kann man gut hinschielen dann als aus Jets-Sicht. Aber ganz ehrlich, der Tackle ist mit 2 Second-Round-Picks, musst du eigentlich einen der beiden dahin packen, weil du kannst dir das nicht erlauben. Du musst dieses Fenster jetzt nutzen mit Rodgers.
Sehe ich tatsächlich exakt genauso, aber du musst ja gucken, es kann ja sein, dass ihnen keiner mehr gefällt. Und dann gibt es irgendwie einen Run-off-Tackle und dann hast du keinen mehr, der dir wirklich gefällt in der Range. Und wir sind ja ein Qualitätspodcast. Wir müssen ja Alternativen schaffen. Und deswegen kommen wir zu den New England Patriots. Die New England Patriots haben, ich als Patriots-Fan muss das sagen, eine okaye Free Agency gehabt. Ich mag Juju Smith-Schuster irgendwie. Ich mag, dass sie Peppers verlängert haben. Ich finde Robinson okay. Riley Reiff, und Calvin Anderson gefallen mir auf Tackle jeweils. Riley Reiff als Swing Tackle gefällt mir. Ich mag, dass sie Jonathan Jones zu einem guten Preis behalten haben. Und ich mag auch, dass sie Mike Gesicki geholt haben. Jetzt in dem, was sie halt spielen wollen mit Hunter Henry und Mike Gesicki, das gefällt mir gut. Und auch Chris Board als Special Teamer gefällt mir. Sie haben Dont'a Hightower verloren, was krass ist, aber der war letztes Jahr schon nicht da. Und Jacoby Myers, den haben sie wirklich verloren. Das ist ihre Hauptanspielstation gewesen. Die wurde natürlich auch auf anderen Ebenen ersetzt durch Juju Smith. Es fehlt, es wurde halt auch Devin McCourty verloren. Auch der hat retired auf Safety. Und das erklärt für mich halt die Needs. Du brauchst noch einen Outside-Receiver, der fehlt dir irgendwie seit Jahren. Du bist zwar irgendwie immer in den Gesprächen mit DeAndre Hopkins, aber irgendwie kommt man da nicht weiter. Du brauchst eigentlich, muss man gucken, ist man jetzt schon mit seiner Tackle-Rotation zufrieden? Also reichen dir Riley Reiff, Calvin Anderson und Trent Brown? Weiß ich auch nicht. Du brauchst auf Cornerback eigentlich jemanden, weil du hast zwar Jalen Mills restrukturieren können, du hast Jonathan Jones, du hast Marcus Jones, aber fehlt dir da nicht auch jemand? Und du brauchst eigentlich auf Safety auch einen Ersatz für Devin McCourty, weil der war der Leader deiner Defense und Kyle Duggar ist halt ein anderer Spielertyp und auch Jabril Peppers ist ein anderer Spielertyp. Das heißt, du hast, finde ich, immer noch vier klare Needs, die du theoretisch mit deinen Picks angehen kannst. Du hast einen Erstrunden-Pick, du hast einen Zweitrunden-Pick, du hast einen Drittrunden-Pick, du hast drei Viertrunden-Picks, vier Sechstrunden-Picks und ein Siebtrunden-Pick. Jetzt die Frage an dich. Welchen dieser vier Needs gehst du als erstes an? Mit dem Gedanken, du hast Mac Jones im dritten Jahres, also als Drittjahres-Quarterback, und du hast letztes Jahr statistisch gesehen die zweitbeste Defense der Liga gehabt.
Ja, du willst hier einen Wide Receiver nehmen. Das ist, glaube ich, der Punkt. Also von Wollen ist hier vor allem die Rede, weil du musst für dich bewerten, ob einer in deinen Augen dabei ist, der diesen Wert hat, dass du ihn an dieser Stelle holen kannst. Ja, wir reden auch immer so, dann trade doch nochmal zurück und hol ihn dann und so. Ne? Klar, du brauchst aber auch ein Team, was vor will. Also zurück wollen viele Teams, die sich sagen, das ist noch nicht so die Qualität, die wir da an der Stelle haben wollen. Da, wenn wir dann noch einen Pick mit dazu kriegen, dann machen wir das lieber. Wenn du jetzt an 1.13 dran bist, weiter in die Secondary investieren, ist sicherlich eine Möglichkeit, um zu gucken, was in Runde 2 auf Wide Receiver geht. Wenn es denn mit dem ersten Pick jemand sein soll, dann könnte ich mir aus Patriots-Sicht vorstellen, dass sie auf jeden Fall sich die beiden Wide Receiver aus Tennessee genauer ansehen werden. Jalin Hyatt, einer, der das Feld in die Länge ziehen kann und halt so ein Z-Receiver, sage ich mal, ist. Und mit Cedric Tillman.
Aber kann er nicht nur geradeaus laufen?
Nee. Das sehe ich nicht.
Ist Tennessee nicht dieser Off-Receiver, dieses Off-Receiver-System, wo der eigentlich nie gepresst wurde?
Tennessee hat im Prinzip das System gespielt, was die Oklahoma Sooners unter Lincoln Riley gespielt haben. Und jetzt kannst du sagen, dass Marquise Brown sicherlich sehr vertikal gespielt hat.
Ja.
Aber CeeDee Lamb oder auch Didi Westbrook, der sich dann aber nicht durchgesetzt hat, weil er einfach zu schmal gewesen ist, dass das natürlich ganz andere Receiver-Typen gewesen sind. Und ich sag mal, Jalin Hyatt ist auf jeden Fall weit davon weg, Marquise Brown zu sein. Ist näher dran an so einer Art, ich sag mal, Brandon Cooks ist ja ein alter Bekannter bei den Patriots. Und das ist vielleicht so eine Rolle. Und wir reden eben davon, dass kein klarer Ex-Receiver, also der wirklich 1-gegen-1 jedes Duell gewinnt und alles kann irgendwie und in allen Facetten, machen wir uns nichts vor, haben wir sowieso, abgesehen von den letzten beiden Draftklassen, wo wir verwöhnt wurden, dass wir da das dritte Jahr davor haben wir noch Metcalf von AJ Brown gehabt, okay, aber sonst haben wir das, sonst ist das schon außergewöhnlich. Also davor war wahrscheinlich Julio Jones der Letzte, der so wirklich das derjenige ist, der alles kann. So. Und wenn das aber jemand kann, das aber aufgrund von Vorverletzungen und so weiter noch nicht so gezeigt hat, dann ist Cedric Tillman natürlich vielleicht der Typ, der auch diesen Flanker spielen kann, der aber gleichzeitig die Möglichkeit hat, eventuell das Potenzial zu haben, so ein Receiver zu sein, der die One-on-Ones nimmt. Jetzt wissen wir aber, die Patriots gucken auch gerne außerhalb der Box so ein bisschen und könnten halt auch viel, viel später Elijah Higgins zum Beispiel von Stanford nehmen, der mir aus Patriots Sicht halt auch echt gut passen würde. Und es wäre halt typisch für die, dass sie den sogar früher nehmen, als man das erwartet. Das kann natürlich auch passieren von der Stanford. Also, dass der sogar an Tag 2 schon seinen Namen hört, aber das ist auf jeden Fall ein Name, den ich aus Patriots sehe. Ich könnte mir vorstellen, dass er ihnen gefällt, dass sie ihn wohl.
Aber ist das ein Erstrundenpick oder holen sie den eher in der zweiten Runde?
Elijah Higgins, er kann, also nicht so. Mal die Patriots, glaube ich, holen Elijah Higgins in Runde 1, wenn er ihnen gefällt.
Also nach letztem Jahr glaube ich da gar nichts mehr. Wenn denen irgendwer gefällt, dann holen sie sich den. Bei Cole Strange hätten sie auch später gekriegt. Aber da hat sich's als richtig ausgestellt, das muss man auch mal sagen. Also da war es okay. Ich persönlich glaube halt, also ich sehe in dieser Wide Receiver-Klasse nicht so viel, nennen wir es mal Qualität in dem Sinne. Ja, also natürlich hast du hier Quentin Johnson oder so, aber ich weiß, bei jedem gefällt mir irgendwas nicht. Deswegen habe ich gesagt, okay, vielleicht holst du dir später, also vielleicht in Runde 2 oder 3 nochmal einen Receiver und gehst halt auf DeAndre Hopkins. Und mir persönlich gefällt halt irgendwie diese Alabama-Connection mit Brian Branch. Aber du brauchst einen Safety. Brian Branch ist ein Safety und soll ein Ausnahmespieler und ein Ausnahmecharakter sein. Und er kann eigentlich ziemlich viel. Er ist ein sicherer Tackler. Er ist gut in der Run-Defense. In der Coverage ist er okay. Also ist für mich jemand, den man, glaube ich, auf dem Zettel haben sollte aus Patriots-Sicht.
Das passt und ich war auch sehr gespannt jetzt, wen du als Fan der Patriots ins Auge gefasst hast, weil ja, ich da in dem Moment natürlich auch vor allem nochmal meinen Blick verändere, weil ich einfach die Teamperspektive nochmal mehr kriege. Ja, Brian Branch passt natürlich super. Ich war jetzt so ein bisschen weg von der Secondary, weil du quasi deine Einführungsrede damit abschloss, dass die Defense schon ziemlich gut war im letzten Jahr. Habe ich aber halt auf die Offense geschielt, ne? Aber genau, und du hast recht, da muss eigentlich was passieren. Und Brian Branch ist ja sehr wahrscheinlich der stärkste Safety in dieser Klasse oder sagen wir mal so, der gehört zu denen, die gut sind und bei denen du weißt, was du kriegst. So, na, und das ist das letztendlich, wo du dann auch in Runde 1 drauf gehen kannst.
Genau, also du musst ja sehen, an dieser Stelle mit Pick 14, sagen wir mal, dein Lieblingsreceiver oder deine beiden Lieblingsreceiver sind weg. Dann nimmst du vielleicht schon die sichere Nummer auf einem klaren Need, den du hast. Also kann ich mir jedenfalls gut vorstellen. Und Nick Saban und Bill Belichick, also da sind die Drähte halt auch kurz. Also da kriegt er schon die Info, kann er was oder kann er nichts.
Ja gut, aber das ist sowieso, also bei Spielern von Alabama sind eigentlich alle immer Top 4, weil die Scouts geben sich das ganze Jahr über dort die Klinke in die Hand. Also mit den Spielern sind auch schon vor einem Jahr wahrscheinlich persönliche Gespräche geführt worden, obwohl das nicht unbedingt legitim gewesen ist. Das ist einfach, bei Alabama macht halt einfach jedes Team seine Hausaufgaben. Also da Brian Branch wird, und das wissen die Patriots halt auch, der ist in der Gunst vieler Teams. Und nimm mir das Beispiel Baltimore Ravens, die oft in den letzten Jahren noch unter Ozzy, unter ihrem alten GM, auf Bama-Spieler in der ersten Runde gesetzt haben. Gar nicht mal unbedingt, weil das vielleicht der beste Spieler war, den sie im Draft ausgemacht haben, sondern weil sie wussten, den Spieler von Alabama, den kriegen wir an Tag 2 nicht mehr.
Ja, und auch Patriots, die sind für Christian Barmer in der Runde 2 auf einmal hochgegangen. Beispielsweise. Also auch, oder Dont'a Hightower kommt genau von da. Also es gibt schon irgendwo eine Connection, es gibt irgendwo eine Verbindung und ich halte es halt für sehr wahrscheinlich, dass dieser Pick 14 vielleicht nicht für den größten Upside-Pick genommen wird, sondern einfach, hey, wir nutzen Pick 14 dafür, einen klaren Need zu adressieren mit einem Spieler, der uns auf jeden Fall hilft.
Oder? Und das ist halt auch die Alabama-Connection, drehen wir es um. Du redest an Belichicks Stelle mit Saban und der sagt dir, die beiden Tennessee-Receiver haben wir letztes Jahr nicht gestoppt gekriegt, was ja die Wahrheit ist. Also das kann natürlich auch ein Wort sein, dass Saban Bill nicht nur seine eigenen Spieler supportet, sondern ihm klar sagt, Digga, die Volunteers waren letztes Jahr sowas von stark und das lag an den beiden Jungs, weil das einfach richtig krasse Dudes sind. Die haben sich halt gegenseitig was weggenommen und das System hat vielleicht auch nicht unbedingt zu allen Stärken gespielt. Aber da machst du auch nichts verkehrt mit. Also das darf man auch nicht vergessen. Man hat auf jeden Fall einen sehr kurzen Draht in die SEC und vor allem zu Alabama, ja.
Ja. Deswegen, ich bin gespannt. Ich bin ein bisschen aufgeregt. Und jetzt, wo ich weiß, dass wir müssen, das können wir hier mal besprechen. Da du ja der Mann im Ohr bist bei RTL, um das hier nochmal so unangenehm fallen zu lassen. Philipp ist jetzt ein Promi. Können wir uns irgendwelche Codewörter überlegen, die du einstreust bei gewissen Spielern, die dann von den Moderatoren übernommen werden?
Boah, das müssen wir echt mal sehen, ob das was wird. Das kann ich dir nicht versprechen, was Jan dann letztendlich daraus macht. Momentan sieht es ja in der Praxis eher so aus, als wenn Zettel hingelegt werden und keine Codewörter. Also ich nicht direkt im Ohr bin, weil das, glaube ich, auch ziemlich verwirren könnte. Gut, vielleicht kann ich Jan ja so ein Sternchen mit auf den Zettel schreiben lassen, dass er dann irgendwie eine bestimmte Pose macht oder so. Wer weiß. Allerdings, ich glaube, was noch viel leichter ist, auch wenn das dann in der Live-Übertragung nicht sitzt, wir haben ja eh für am nächsten Tag direkt ein kurzes Recap geplant. Also spätestens dann kriegt ihr auf jeden Fall meine Meinung zu den Picks der Teams. Ich glaube, das können wir jetzt schon sagen, da brauchen wir auf jeden Fall ein Question and Answers, weil wir nicht einfach über alle 31 Picks der ersten Runde reden, sondern da sagen wir doch einfach klar, hey, her mit den Fragen über Social Media, alles, was ihr habt, das werden wir beantworten, damit wir wissen, über welche Teams sollen wir hier eigentlich gerade besonders reden, was hat euch fasziniert am Draft und dass wir nicht einfach alle 31
können Picks
am Ende durchgehen. Ne?
Wir können auch von vorne bis hinten einfach zumindest ein, jo, finde ich gut oder nee, was haben die da gemacht?
Schauen wir mal, wie lang das dann wird.
Richtig. Ich freue mich drauf. Wir kommen zu den Buffalo Bills. Die Buffalo Bills, es ist ruhig in Buffalo. Die haben sich Connor McGovern geholt, was mir gefällt. Sie haben sich als Ersatz für Isaiah McKenzie Deonte Harty geholt. Kyle Allen als Backup. Jordan Poirier gehalten. Matt Milano gehalten. Tremaine Edmonds als einer der Leading Linebacker neben Matt Milano verloren. Jetzt ist die Frage, man hat einen klaren Need aufgezeigt bekommen mit der Offensive Line. Man hat einen klaren Need aufgezeigt bekommen mit dem Offensive Coaching, würde ich sagen. Meiner Meinung nach reicht auch ein Stephon Diggs nicht alleine aus, um hier wirklich Josh Allen gebührend zu unterstützen. Jetzt hast du aber mit Tremaine Edmonds eigentlich auch schon wieder einen Linebacker verloren. Und dein Pass-Rush war, als Von Miller so nicht mehr da war, als Von Miller verletzt war, nicht wirklich existent oder nicht wirklich konstant in dem Sinne. Natürlich, Von Miller, wenn er fit ist, und er wird wohl auch fit werden, so wie ich das gehört habe, ist er ja wieder da und damit musst du dir das vielleicht nicht sofort priorisieren. Bleiben meine Fragen Offensive Line, Wide Receiver oder doch? Du holst dir den besten Linebacker im Draft, weil du hast nicht viele Picks, aber du hast einen späten Erstrunden-Pick, du hast einen Zweitrunden-Pick, einen Drittrunden-Pick, einen Viertrunden-Pick, einen Fünftrunden-Pick und einen Sechstrunden-Pick. Alle relativ spät, außer der Fünftrunden-Pick, der ist früh. Aber was machst du damit? Also du hast nicht unfassbar viel Munition, aber ein bisschen was ist da. Aber du hast halt, meiner Meinung nach, auch drei Needs.
Ja, ich stoße einfach wieder ins selbe Horn, wie bereits bei dem, als wir die Free Agency besprochen haben, der Bills. Was die Bills brauchen, ist endlich eine Basis im Run-Game. Die Bills dürfen nicht mehr diese Highlight-Maschine sein, die aber auch nur darauf setzt, dass diese Plays in der Regelmäßigkeit funktionieren, sondern die brauchen jetzt auch mal so eine solide Grundlage, sag ich mal. Und mit Damian Harris hast du einen Running Back geholt, der das zum Beispiel genau bespielen kann und wo du sicherlich auch in diesem Mix noch einen Running Back mehr dazu holen kannst zum Beispiel. Und mit Connor McGovern hat man einen Center geholt, beziehungsweise einen Interior Offensive Lineman, wo wir noch nicht genau wissen, lassen die ihn auf Center spielen, lassen die ihn auf Guard spielen. Ich habe in der Offseason gesagt, die Bills brauchen jetzt einen jungen Center, der mit Josh Allen zusammen eine Chemie aufbauen kann, der sich mit in dieses Play-Calling einfügen kann und der vor allem eben auch gegen den Lauf was wegbewegen kann. So. Und da hast du einfach die Möglichkeit, ich sag mal, ja, Ende Erster, wo du natürlich auch schnell mal im richtigen Moment jemanden findest für einen Downtrade, um dann Anfang Zweite zu kommen, aber Ende Erster kannst du auch super auf Interior Offensive Line gehen, auch wenn einige sagen, das ist nicht sexy, das jetzt zu machen an der Stelle. Und ja, wenn du es dann durchgehst, sag ich mal, dann hast du im Prinzip auf Guard mit Osiris Torrance, du hast mit Joe Tippmann, mit John Michael Schmitz, hast du allein drei Leute, die du eigentlich ohne weiteres da auf Center oder Guard jetzt draften kannst. Und die eben auch was wegbewegen können. Also die eben nicht nur irgendwie ein hohes Spielverständnis haben oder filigran spielen können, sondern die wirklich auch dafür bekannt waren am College, dass sie in Offenses gespielt haben, in denen gerne mal der Ball gelaufen wurde und in denen das auch recht erfolgreich gewesen ist. Osiris Torrance kam von Louisiana nach Florida rüber, ist mit seinem Coach mitgezogen, der angefangen ist, dieses Laufspiel, was er vorher bei den Raging Cajuns hatte, eben auch in Florida zu etablieren. Und das hat funktioniert. Ne? Und John Michael Schmitz und Joe Tippmann kommen halt beide von Colleges, Minnesota und Wisconsin. Ja, brauchen wir nicht drüber reden, wenn wir über Running Backs der letzten Jahre auch, die in den Draft gegangen sind, so reden. Das ist immer Big Ten Football, der halt über den Lauf und über Physis aufgebaut wird.
Was hältst du von so Leuten wie Emile Okudjo Jr. oder Andrew Voorhees oder Nick Broker?
Habe ich alle wesentlich tiefer.
Ja?
Ja, wesentlich tiefer.
Und wenn du sagst, okay, also ich persönlich bin großer, wenn du spät in der ersten Runde gehst, ich finde es vollkommen in Ordnung, einen Guard zu nehmen. Wenn er dich weiterbringt, warum nicht? Also dafür ist auch, oder so ein Center, dafür ist die Position auch einfach zu wichtig. Wenn du aber sagst, hey, wir geben der Position nicht den Value, gibt es einen Receiver, den du auf dem Schirm hast, der an dieser Stelle dich weiterbringst? Also ich persönlich, als ich mir die Receiver angeguckt habe, ich mag ja Marvin Mims und den kriegst du, glaube ich, kriegst du in der zweiten Runde, glaube ich, sogar noch.
Ja, also das fängt ja damit an, wenn du dir halt das Receiving Core der Bills ansiehst. Klar, dann sticht es davon Dix heraus. Aber dann kannst du im Prinzip auch nicht wirklich sagen, was ist denn dann die Rolle, die du am ehesten verstärken willst? Gabe Davis zum Beispiel ist sehr stark darin, das Feld in die Länge zu ziehen. So. Ja. Khalil Shakir ist ein sehr guter horizontaler Receiver und darin ist der auch wirklich gut. Also die Frage ist ja, was willst du? Weil den Allrounder, ja, den kriegst du halt wieder nicht. Ne? Das ist halt dann wirklich nicht die Draftklasse. Und dann ist halt die Frage, was macht dich dann wirklich besser? Ne? Marvin Mims, ja, ist vielleicht dieser Art Spieler, der so, solange er jetzt nicht hart angegangen wird, der so diese Mischung vielleicht spielen kann. Ne? Der aus der Slot und außen als zwei, der halt beides so ein Stück weit könnte.
Mich erinnert der so ein bisschen an Sanders und deswegen kam ich auf den. Ich kann dir nicht mal sagen, warum. Mhm. Also Emmanuel Sanders. Also den kann man halt so ein bisschen rumschieben, glaube ich. Ich glaube, der gibt dir eine solide zweite Option. Der gibt dir eine gewisse Quickness. Das ist, glaube ich, weiß nicht, ob ich ihn als Deep Threat krass einsetzen würde, aber irgendwie habe ich das Gefühl, von dem, was der kann, von dem, was der macht, ist das in Ordnung. Wäre das, glaube ich, jemand, dem man Ende Erste, also Ende Erste ist aber, glaube ich, ein Reach für den Kerl. Ich glaube, den kriegst du halt auch in der zweiten Runde noch. Aber dann ist halt die Frage, du bist halt wieder erst Ende zweite Runde dran. Also für mich ist Marvin Mims derjenige, wenn du sagst, okay, ich trade zurück an Anfang zweite Runde, dann hole ich mir Marvin Mims und sag nochmal einen Drittrunden-Pick ein oder so.
Ja, ich glaube, Marvin Mims kriegst du auch noch in der späten zweiten Runde oder ich sag mal ein Spieler der Art. Ne? Denn ja. Wenn wir jetzt von so einem Spieler, dem ich zutrauen kann, der könnte flexibel vielleicht so beide Rollen einnehmen ein Stück weit, dann hast du, denke ich mal, mit Tyler Scott zum Beispiel, wenn du den noch mit reinnimmst, dann sind wir schon bei zwei Spielern, die das, glaube ich, ganz gut machen können, wenn du danach suchst. Und da ist die Wahrscheinlichkeit dann auch schon hoch, dass du Ende der zweiten Runde zumindest auf einen der beiden noch setzen kannst. Oder ich sag mal so, über einen Uptrade kannst du nachdenken, wenn einer von den beiden weg ist. Dann das Ganze zu forcieren und zu gucken, für wen, also jetzt habe ich vielleicht nur noch einen. Denn dann auf ich sag mal, auf die nächste Rutsche zu warten, wo wir dann eben schon große Fragezeichen haben mit Tank Dell, der halt eigentlich viel zu klein ist. Kayshon Booty,
der also kein Starter in der NFL ist so klein.
Ja, und dann hast du Kayshon Booty, den ich momentan, also wo wir einfach, was seine Mentalität betrifft, viele Fragezeichen haben, der böse krass getestet hat beim Combine, also das war gar nichts. Der allerdings in seinem Tape viel besser aussieht, als das, was er da gezeigt hat. Und ja, der zwischenzeitlich mal als der beste Wide Receiver dieser Draft-Klasse gehandelt wurde. Ne? Das darf man nicht vergessen. Und das ist natürlich ein Spieler, wenn du zu diesen 2-3 Teams zählst, die das eigentlich immer von dem gehalten haben und deine Hausaufgaben gemacht hast, ja, dann ist Booty eben auch dieser Slot Hybride, der dann auch mal nach außen wechseln kann, also den du schematisch gut hin und her schieben kannst. Ne? Mhm. An Mims gefällt mir vor allem, dass er sich noch verbessern kann. Und das ist sicherlich ein Plus, wenn du dir anguckst, was die Bills momentan haben, bereits auf Wide Receiver. Also sie haben ja jetzt kein Need auf Receiver, da muss jetzt sofort ein Loch gestopft werden, sondern das ist vielleicht auch eine Option für während der Saison irgendwann.
Ja, klar, auf jeden Fall. Aber mir gefällt halt dieser Typ am Stand seiner Entwicklung würde gut zu den Bills passen, weil er da nicht sofort die Prio 1 ist. Geht der zu den Houston Texans, können wir sein, dass wir den in 3 Jahren nicht mehr in der NFL sehen.
Nee, auf keinen Fall. Aber dasselbe würde ich halt über Tyler Scott auch sagen. Deswegen, also würde ich beide da auf jeden Fall in denselben Zug nennen. Vielleicht sogar noch einen Charlie Jones von Purdue.
Kommen wir zu den Miami Dolphins. Die Miami Dolphins sind all in. Also wer für Jalen Ramsey als Nummer 2 Cornerback tradet, ist all in. Die haben DeShone Elliott noch geholt. Sie haben Nick Needham, Duke Riley, David Long, Mike White, Jeff Wilson und Raheem Mostert. Sie haben eigentlich keine Abgänge. Die Frage ist, sie haben natürlich auch kaum noch Picks. Sie haben noch 4 Picks. Ein Zweitrunden-Pick, ein Drittrunden-Pick, ein Sechstrunden-Pick und ein Siebtrunden-Pick. Was adressierst du jetzt? Adressierst du eine Defense-Line, die du schon mal, dass du gegenüber von Bradley Chubb noch wen hast? Oder sagst du, hey, meine rechte Seite in der Offensive-Line gefällt mir immer noch nicht und ich will Tua unbedingt schützen, weil die Waffen hatte?
Ja, du bist, um das mal direkt vorwegzunehmen, die Dolphins haben nur 4 Picks, aber wenn man sich halt anguckt, was die unbedingt noch brauchen, dann ist es eigentlich voll okay, dass sie nur diese Picks haben, weil du hast auf Offensive Line kannst du auf jeden Fall 1 bis 2 investieren, wo du was tun kannst. Du sagst es schon, Right Tackle. Das ist aber etwas, was du, wenn du erst in der zweiten Runde als erstes dran bist, auch gut machen kannst. Beim Tight End haben wir dasselbe Thema. Im Prinzip hast du ja momentan durch den Abgang von Mike Gesicki zum einen keinen guten Tight End in deinem Kader, auf der anderen Seite aber auch ein klares Signal gesetzt, dass du mehr auf den klassischen Tight End setzen willst und nicht auf das Receiving Threat. Das wiederum sind eher Tight Ends, die am zweiten Tag gedraftet werden. Also auch da haben die Dolphins eigentlich gute Karten, noch was zu finden, weil dritte Runde sind sie ja auch noch mal dran. Und Running Back, Edge, Linebacker, ja klar, also wir wissen, dass sie beim Defensive End oder beim Outside Linebacker mit Bradley Chubb und auch mit Jalen Phillips jetzt eher da so Richtung zweite Reihe gucken. Mhm. Das ist noch zu machen. Also ne, da, wo sie wirklich Starter brauchen, haben sie die Picks an der richtigen Stelle, sage ich mal. Und deswegen, ja, kannst du hier in Runde 2 einmal natürlich gucken, was gibt die Offensive Line mir her? Also ist vielleicht einer der Spieler, die ich, weil ich einen Right Tackle suche, präferiere, die ich an der Stelle noch haben will. Ich glaube, zeitweise hat man vielleicht mal gehofft, dass ein Daniel Wright zum Beispiel in so einen Bereich fallen könnte. Das halte ich mittlerweile für ausgeschlossen.
Ja. Jetzt schon viel Hype.
Definitiv, definitiv. Und spontan habe ich jetzt keinen auf dem Schirm, den ich da in dem Bereich dann als so Right Tackle holen würde. Dann bist du aber bei den Tight Ends, wo du eben auch natürlich dir gleichzeitig Pass Protection holst. Das darfst du ja nicht vergessen. Also wenn du auf den klassischen Tight End gehst, dann suchst du natürlich auch nach einer anständigen Pass Protection. Und ja, dann reden wir vielleicht über Luke Schoonmaker. Vielleicht ist ein Sam LaPorta nicht in Runde 1 gegangen. Können dann auch Richtung Brandon Strange. Was haben wir noch für spannende Leute?
Tucker Kraft,
genau. Wäre jetzt auch genau der Nächste. Das sind dann so Leute, die kannst du dann gut an Tag 2 holen. Die haben nicht das Receiving Upside eines Dalton Kincaids. Dafür können sie aber 10.000 Mal besser blocken und sind das, wonach halt eher geschaut wird. Also ich sag mal, Sam LaPorta an 2.21 noch da. Ja, ist wahrscheinlich das, wonach sie am ehesten Ausschau halten.
Ja, und was ja auch dann wieder ein klares Need erfüllt, das ist aber immer das Problem, du kannst es halt nicht predikten. Also dass sie immerhin ist, aber zumindest die Needs, die sie haben, sind, finde ich, relativ klein. Also weil auch die Offensive Liner, die da rumlaufen, die sind okay auf der Seite.
Ja. Also klar ist doch, wenn bestimmte Positionsgruppen überdraftet werden am Anfang, dann sind es andere, wo hinten was rüberfällt. Und ich habe es ja gerade gesagt, also für die Offensive Line haben wir eigentlich querbeet überall noch, da kannst du besser werden. Mhm. Tight End, Running Back, auch die Linebacker. Das sind so das, wo du dich verstärken kannst. Und irgendwas muss ja da passieren. Also entweder bist du Ende zweiter Runde dran es ist vielleicht auch ein richtig starker Running Back da, der dir noch gefällt. Jahmyr Gibbs, der starke Receiver-Fähigkeiten auch noch hat zusätzlich. Ich denke, auch hier kannst du Wert darauf legen, einen Running Back zu nehmen, der auch anständig Pass Protections machen kann. Ne? Mhm. Also der jetzt kein Problem damit hat, da dir was zu geben. Zum Beispiel Kenny McIntosh, nenne ich jetzt mal, in Runde 3 vielleicht. Das ist das. Also du kannst, glaube ich, deine Pass Protection noch ausbauen und musst dabei nicht nur auf Tackle Guard schielen, sondern kannst auch auf Tight End Running Back gehen. Und wenn das wirklich alles irgendwie dir gerade, wenn du in Runde 2 dran bist, nicht gefällt, dann sind es wahrscheinlich die Off-Ball-Linebacker, die dann aber wenigstens da sein müssen. Deswegen dürfte das gar nicht so ein Problem sein, dass die Dolphins nicht so viele Picks haben.
Ich würde sagen, wir sind durch mit der AFC East. Kommen wir zur NFC East, zu den Philadelphia Eagles. Die haben es irgendwie geschafft, ganz viele Spieler zu halten. Die behalten Brandon Graham, die behalten Darius Slay, die behalten Boston Scott, die behalten James Bradbury und holen sogar noch Rashad Penny dazu. Sie haben sogar den Backup für Jalen Hurts geholt mit Marcus Mariota. Sie haben Dillard verloren, aber der war Backup. Sie haben Miles Sanders verloren. Der war ein Running Back, ja, aber ist halt ein Running Back. Und wer wirklich wehtut, sind wahrscheinlich Hargrave, Marcus Epps und Kaziah White. Und diese drei Positionen, Defensive Line, Safety und Linebacker, wären auch meine klaren Needs. Nun sind die Eagles eigentlich in einer total coolen Position, weil sie waren im Super Bowl und können einfach zweimal in der ersten Runde draften, einmal in der zweiten, einmal in der dritten. Und danach kommt lange nichts und dann sind sie noch zweimal in der siebten dran. Aber wenn du diese Needs hast, dann ist es doch einfach, wo die ersten Picks hingehen, oder?
Ja, also du wirst auf jeden Fall gucken, dass du mit einem möglichen Downtrade, den ich immer wieder anspreche, der aber halt auch erstmal möglich gemacht werden muss, dass du dir noch so in diesem Bereich zwischen 3 und 7 eine Möglichkeit holst, dass du einfach nochmal mehr Flexibilität hast, weil da dann einfach irgendwie Tag 3 geht los und du musst irgendwie bis Runde 7 warten und weißt du, ja gut, jetzt kriegen wir einfach noch die Spieler, die sowieso nur bei uns gerade noch auf dem Board hoch sind. Also in dem Bereich musst du dir eigentlich keine Sorgen machen, dass dir noch jemand was vor der Nase wegschnappt. Aber gleichzeitig kriegst du halt auch niemanden mehr, den du jetzt auf den nächsten 100 Plätzen wahrscheinlich stehen hast. Und das ist, das ist nicht cool. Also irgendwo dazwischen solltest du noch was machen. Und das ist aber sicherlich zumindest mit den mit einem Zweit- oder Drittrunden-Pick per Trade quasi nochmal zu machen. Ja, es ist glänzend natürlich von Philly, dass sie diese Picks, diese frühen, jetzt nicht in einen Quarterback investieren müssen, sondern dass sie auf andere Positionen gehen können. Und ja, die wichtigen hast du ja gerade schon genannt, D-Line, Safety, Linebacker. Und ja, von der Präferenz her würde ich wahrscheinlich jetzt zunächst auf die Defensive Line gehen. Weil ich einfach in dem Bereich Platz 10 dort wahrscheinlich den besten Wert sehe, hängt natürlich davon ab, was du jetzt letztendlich, also was passiert mit Jalen Carter zum Beispiel. Die Eagles sind in einer Situation, die haben zwei First-Rounder. Die können sich erlauben, so einen Spieler zu holen, bei dem du Fragezeichen hast. Weil wenn der bustet, weil er vielleicht nie spielt, dann hast du in diesem Jahr immer noch einen Erstrunden-Pick, aus dem was werden kann. Also das ist ja auch psychologisch für dich einfach wichtig zu wissen, okay, ich kann mir das erlauben, dass einer daneben geht. Das können Teams, die vielleicht einmal in Runde 1 dran sind und dann erst in Runde 3, auf keinen Fall. Weil die haben am Ende einfach, wenn sie Pech haben, dann gar keine Verstärkung für dieses Jahr gedraftet. Ja. Also Jalen Carter an 10 noch da, dann Eagles, vor allem neben Jordan Davis. Wir haben das bereits in Georgia gesehen, was die beiden zusammen anrichten. Also das passt. Die beiden ergänzen sich sehr, sehr gut. Also für Philly macht das einfach total Sinn. Und bei den Linebackern, sag ich mal, haben wir eigentlich schon über einige gesprochen. Aber Drew Sanders sicherlich jemand, der zu Philadelphia passen würde.
Und du sagst, wenn Jalen Carter fällt, sollst du ihn holen. Du würdest jetzt aber nicht Miles Murphy oder Brian Breece hier an 10 holen, deswegen.
Also ich sag ganz ehrlich, wenn du, das Ding ist ja, es muss ja auch passen zu den Eagles so. Und die Eagles haben an sich mit Jordan Davis Kontrolle genug. Sie brauchen jemanden, der in der Lage ist, zum Quarterback zu schießen. Und da sehe ich nicht Brian Brissy. Miles Murphy ist für mich noch weiter außen. Und wenn wir da halt gucken, haben wir wieder mit Brandon Graham und Josh Sweat und Derek Barnett und
Hassan Reddick.
Haben wir eigentlich genug? Also, das ist halt der Punkt. Ne? Dann vielleicht, aber das ist dann wahrscheinlich zu früh, Kobe Wooden zum Beispiel von Auburn, den ich relativ hoch habe, zugegeben, der aber auch zu Philly gut passen könnte. Ich will halt einfach damit nur sagen, Jalen Carter, wenn die Teams vorne die Finger von ihm lassen, weil sie Angst haben, sich die Hände zu verbrennen, die Eagles müssen keine Angst haben, sich die Finger zu verbrennen. Und deswegen, Philly braucht sich gar keine Sorgen machen, wenn sie Jalen Carter draften. Weil für sie kann das nur gut ausgehen.
Absolut, bin ich vollkommen bei dir. Also wenn der bis 10 fällt, dann wäre das für mich ein No-Brainer.
Ja, aus deren Sicht auf jeden Fall.
Genau, also allein vom Talentlevel her, was du dann da kriegst in diesem Draft, vielleicht vom Talent her zweit- oder drittbesten Spieler zu holen, das wäre schon stark.
Ja, natürlich. Und du kannst es halt riskieren. Dir passiert nichts.
Kommen wir zu den Washington Commanders. Die Washington Commanders haben eine interessante Free Agency hingelegt, haben Taylor Heinicke verloren, was ich an dieser Stelle auch nochmal ein bisschen sagen muss, das finde ich traurig, aber sie haben Andrew Riley geholt, sie haben Jacoby Brissett geholt, sie wollen mit Sam Howell als Quarterback, aber als Starter rangehen, sie konnten DeRon Payne halten und aus europäischer Sicht Efe Obada bleibt auch. Jetzt hast du ist die Frage. Du hast Jacoby Brissett, der ein Low-Level-Starter ist, aber ein okayer Starter ist, meiner Meinung nach. Du hast Sam Howell, wo ich sage, da sah der eine Starter in Ordnung aus. Du hast den 16. Pick, du bist nicht weit wirklich vorne, aber du hast ein paar Picks, du hast einen Erstrunden-Pick, einen Zweitrunden-Pick, einen Drittrunden-Pick, einen Viertrunden-Pick, einen Fünftrunden-Pick, zwei Sechstrunden-Picks und einen Siebtrunden-Pick. Also ein bisschen Munition ist da. Nichts, was wirklich richtig früh ist. Das heißt, ist das der Draft, wo du auf den Quarterback gehst? Ich weiß nicht.
Ich glaube, das hängt davon ab, ob die Commanders noch vor dem Draft verkauft werden oder erst danach. Wir haben das letztes Jahr bei den Broncos gesehen. Sowas, so ein Investment. Und die reden jetzt gerade von 6 Milliarden US-Dollar, die da reinkommen, ne? Die ein Team, ja, also die ein neuer Besitzer oder ein Team aus Besitzern bereit ist zu zahlen. So. Jetzt investierst du in diese Franchise 6 Milliarden und das Erste, was du machst, ist ja erstmal den Marktwert weiter steigern, damit du quasi ziemlich schnell Sicherheiten hast, dass dieses Geld quasi wieder da ist. Und ja, wir wissen alle, der Wert einer Franchise kannst du kurzfristig vor allem mit dem Quarterback steigern. Und Sam Howell, ja, ist jetzt eine Option, die haut dich jetzt wahrscheinlich nicht vom Hocker. Also Lamar Jackson bleibt für Washington auf jeden Fall in dem Moment eine Alternative. Ich glaube, ein neuer Owner, der noch nicht diese ganze Hintergrundstory jetzt die letzten zwei Monate mit unter den Teambesitzern mitgenommen hat, wird sich sicherlich als erstes fragen, Ron, Head Coach, warum holen wir nicht Lamar? Ne? Wie sieht's aus? Können wir das realisieren? Weil das wäre etwas, womit du den Wert halt direkt erstmal steigerst. Oder du siehst halt zu, dass du im Draft direkt mal hochtradest. Oder dass du halt, also ein Besitzer wird schon sagen, so, ey, was macht die Quarterback-Klasse? Seht ihr eine realistische Chance, dass wir auf dem Markt aktiv werden können? Ne? So. Weil du musst Stadion renovieren oder neu bauen. Da muss noch ein bisschen mehr Geld gezahlt werden. Also da muss schon was reinkommen jetzt.
Keine Frage. Die Frage ist, wir sind ja gerade im Draft. Und wir können jetzt keine Trades erstmal predicten. Was würdest du priorisieren? Cornerback oder gehst du Interior Line? Welcher Cornerback würde passen ins System von Ron Rivera?
Ja, da nagelst du mich tatsächlich fest, weil ich bei den Cornerbacks noch keine finalen Bewertungen habe. Sodass mir das da schwerfällt zu sagen, welcher genau wo am besten hinpasst. Da bin ich eben noch nicht so im Detail drin. Ich denke aber, dass Cornerback, wenn wir uns angucken, was da so ist, dass Cornerback auf jeden Fall das ist, wonach du guckst. Und tu mir mal kurz einen Gefallen und sag du mir mal, worauf du Wert legst. Ich höre dir zu und dann kann ich dir auch schnell mal ein, zwei Namen geben, weil die Commanders wollen natürlich jetzt auch was hören. Alle anderen Fangruppen haben jetzt auch irgendwie Namen bekommen, dann sollen die Commanders den natürlich auch kriegen.
Ja, also für mich ist eigentlich das ganz einfach. Wenn ich an Ron Rivera denke, an Cornerbacks, die für das System von Ron Rivera passen, dann denke ich an Josh Norman. Und wenn ich an Josh Norman denke, dann denke ich an Zone Coverage und dann denke ich, in dem Fall, wer passen könnte, ist Emmanuel Forbes, der sowohl coverage-technisch gut ist, der, glaube ich, von der Agilität her gut ist, der sicherlich nicht der beste Tackler ist, aber der sowohl Zone als auch Man bringen kann. Und ich glaube, du musst für Zone halt ein gewisses Gefühl für den Raum haben. Und das allein seine Agilität und seine Schnelligkeit, mit einer 4-3 getestet, führen dazu, dass er, selbst wenn er mal das Gefühl für den Raum nicht hat, dass er das durch Agilität und Athletik ausgleichen kann. Und deswegen glaube ich, dass ein Emmanuel Forbes gut zu den Washington Commanders passen würde.
Ja, da gehe ich, also das kann ich auf jeden Fall verstehen. Ich würde dann einfach noch einen zweiten Namen mit in den Ring werfen, was halt ein ähnlicher Spielertyp ist. Da sind wir dann bei Cam Smith. An der Stelle. Ich glaube, beide sind hier eine Verstärkung, die, wie du schon sagst, die zu dem, was der Coach ganz gerne bevorzugt, die zu dem passen würden. Und wir dürfen mal auch nicht vergessen, Cornerback kann natürlich auch so ein schillerndes etwas sein. Also ich glaube, mit einem neuen Besitzer gehst du hier nicht mit deinem ersten Pick auf Offensive Guard und so. Du musst das ist die Hauptstadt der USA. Das ist jetzt zwar keine Metropole wie New York City, aber du musst ein bisschen da aus der Hose kommen und erstmal eine Ansage machen. So. Und,
ja, das ist aber auch, ganz ehrlich, also vom Image her, dass die Washington Football Team heißen, das hat schon zum Image gepasst, ne?
Ja.
Also Commanders, also Washington Football Team hat man den angenommen und Commanders klingt jetzt schon fast zu cool.
Ja, aber du gehst halt nicht, du, ich sag mal so, in der Hauptstadt findet eine Draft Party statt, der Besitzer ist da oder die Besitzer, momentan sieht es ja tatsächlich auch gut danach aus, als wenn es einfach mehrere zusammen machen würden. Und die sitzen da gemeinsam am Tisch und schwenken die Fähnchen und dann holt man Osiris Torrance. Ja, cool. Guter Spieler, aber weiß ich nicht, die Sektkorken knallen da nicht oder der Champagner. Das ist schon, ja. das ist nichts Besonderes. Ich meine, klar, so ein Move so, hey, wir haben jetzt Lamar Jackson geholt mit unserem First Overall und dem vom nächsten Jahr, ne? Das war halt schon eine andere Aktion, ne?
Klar. Ja, definitiv. Das würde mir auch besser gefallen. Aber wir bleiben erstmal hier. Wir kommen zu den New York Giants. Die New York Giants waren, glaube ich, von ihrem eigenen Erfolg so ein bisschen überrascht. Also dass man merkt an dem Roster, dass sie eigentlich noch nicht so weit sind, dass sie eigentlich noch kein Playoff-Roster haben. Aber sie haben viel zusammengehalten. Sie haben Daniel Jones verlängert. Sie haben Jaquan Barkley einen Franchise-Tag gegeben. Sie haben Sterling Shepard verlängert. Sie haben Paris Campbell geholt, der jetzt endlich mal eine fitte Saison hatte. Sie haben Darius Slayton verlängert, der eine starke Saison hatte. Und sie haben auch Hodgins verlängert. Also und, was man nicht vergessen darf, der letztjährige Zweitrunden-Pick, Wandale Robinson, kommt wieder. Das heißt, sie haben auch wieder in irgendeiner Form Waffen. Jetzt die Frage: Wo siehst du die Needs? Die Defensive Line ist es ja wahrscheinlich nicht, weil die ist stark. Die Linebacker sind es wahrscheinlich nicht, weil die ganze Front hat eigentlich letztes Jahr gut performt. Siehst du die, also man kann es ja so fragen, holst du dir einen weiteren Receiver in der Klasse, wo du sagst, na, weiß ich nicht, ob die so stark ist, oder holst du dir einen Cornerback? Munition hast du genug. Du hast 3 Siebtrunden-Picks, du hast einen Sechstrunden-Pick, 2 Fünftrunden-Picks, einen Viertrunden-Pick, einen Drittrunden-Pick, einen Zweitrunden-Pick und einen Erstrunden-Pick.
Ja.
Du so, holst Receiver dir, oder Cornerback. So.
Ja, du holst dir mehrere Receiver von dieser Draftklasse. Und das sei nochmal betont. Also wir reden hier nicht von der Qualität der letzten Jahre. Das liegt aber vor allem daran, weil du keine klaren Nummer 1 Receiver in dieser Klasse hast. Du hast keinen AJ Brown, den du 1-1 gegen jeden Cornerback spielen lassen kannst. Und du weißt, der kann 50%, 60%, 70% der Duelle kann er hier gewinnen und mit dem Ball runterkommen. Sondern du hast hier Spieler, die bestimmte Rollen in ihrem Team einnehmen müssen, die auch einen gewissen Special-Teams-Hintergrund haben müssen, damit sie sich überhaupt erstmal einspielen können. Und die aber zum Beispiel als gute 2, die auf derselben Seite wie Tight End, wie Slot Receiver spielen zum Beispiel, die eben nicht in diese klassischen 1-zu-1 Duelle gehen, sondern eher die Schnittstellen der Zonenverteidigung im Route Running angreifen, also was halt eher deren Job ist. Und da hast du ganz ordentliche Leute, ne? Die sind alle sehr interessant, die werden aber in anderen Draft-Klassen, reden wir hier von das sind halt alles Tag-2-Spieler.
Aber,
oder halt später.
Aber solche Typen, die halt irgendwie ein bisschen Speed haben, ein bisschen zu klein sind, vielleicht durch ihre Agilität kommen, haben die Giants nicht genau das? Hilft denen ein Wide Receiver, den sie schon haben im Endeffekt?
Deswegen sage ich, was die Giants, wenn ein Team in der ersten Runde für Quentin Johnston geht, der halt einen massiven Upside hat, mit der Physis, die er mitbringt, birgt er das Risiko, dass er sich nie ausreichend von Gegenspielern separieren kann und gegen professionelle Cornerbacks halt einfach nicht mehr das Durchsetzungsvermögen hat, wie er das am College gezeigt hat. Das hat die Vergangenheit halt immer wieder gezeigt. Gleichzeitig haben wir aber auch gesehen, diejenigen, die das konnten, und ich will jetzt Quentin Johnston weder mit Calvin Johnson oder mit DK Metcalf oder solchen Leuten vergleichen, weil das
no pressure.
Ne, das ist so. Aber du kannst halt nicht sagen, wenn du Quentin Johnstons Tape siehst, dass das Potenzial für so eine Rolle zukünftig nicht da ist. So, ne? Du musst halt gucken, also dieser Grad dazwischen, der ist halt ganz gering. Das war auch der Grund, warum bei DK Metcalf damals so diskutiert wurde, entweder ist das ein Top-10-Pick oder ich lasse die ersten drei Runden die Finger von dem, weil der sich nie durchsetzen wird. So, Hakeem Butler spielt mittlerweile in der XFL. Dort relativ erfolgreich, weil er halt immer richtig gute Catch-Skills hatte, aber sich halt einfach nicht von seinen Gegenspielern in der NFL lösen konnte. In der XFL gelingt ihm das jetzt wieder. Das ist halt so, das ist diese harte Grenze, an der du halt bei solchen Spielertypen bist, wie Quentin Johnston das halt ist. Aber das sind halt auch Spieler, für die du den Erstrunden-Pick einsetzt und dann halt einfach, ja, die Hände faltest. So.
Aber die picken an 25.
Ja.
Da ist der weg. Ich sag, der wird spätestens an 12 von den Texans gedraftet.
Das glaube ich nicht.
Nein?
Nee.
Okay, wir machen hier eine Wette.
Ja.
Ich sage, Quentin Johnston auf jeden Fall die erste Hälfte der Top 20 in der ersten Runde.
Nee, die erste Hälfte. Du hast gerade 12 gesagt. So, und da habe ich gesagt, das glaube ich nicht. Und jetzt kommst du plötzlich mit 20.
Ja, aber du sagst dann, 25 ist ja noch da.
Ja, dann treffen, also Hälfte. Komm, okay. Wenn du schon wettest, mach die Hälfte.
Ja, worum geht's?
Keine Ahnung.
Das können unsere Zuhörenden entscheiden. So, bei irgendeiner lustige Aktion, was wir hinterher in die Story stellen müssen. Irgendwas Lustiges, 10 Hampelmänner oder so. So, oder ihr dürft die Sportübung, die einer von uns beiden dann in der Story hochladen muss, vorschlagen. So.
Macht, was ihr wollt. Ich verliere das sowieso nicht.
Es muss nur einen geben, der den gut findet. Dallas Cowboys hatten, also wenn ich jetzt tatsächlich mir einen Roster angucke, ne, muss ich sagen, die Dallas Cowboys jetzt nach dem Stephon Gilmore Trade, jetzt, dass Ezekiel Elliott nicht mehr da ist, sondern Tony Pollard einfach alle Raps kriegt, Leighton Vander Esch bleibt auch, Donovan Wilson bleibt, sie haben Connor McGovern verloren, ja, sie haben Noah Brown verloren und Luke Gifford, ja, aber wenn man jetzt guckt, sie haben einen Erstrunden-Pick, einen Zweitrunden-Pick, einen Drittrunden-Pick, einen Viertrunden-Pick, einen Fünftrunden-Pick, einen Sechstrunden-Pick und einen Siebtrunden-Pick. Sie haben jetzt aber auch nicht die krassesten Needs. Also ich sehe hier Linebacker, ja. Ich sehe nach dem Brandon Cooks-Trade, den sie ja auch gemacht haben, auf Receiver keinen Need, ehrlich gesagt, weil du hast CeeDee Lamb, du hast Brandon Cooks. Ich würde halt, ehrlich gesagt, wenn ich die Dallas Cowboys wäre, gucken, vielleicht kriege ich den besten Tight End im Draft oder den besten Linebacker im Draft. Weil Dalton Schultz haben sie abgegeben, der ist bei den Texans. Wie ist deine Meinung?
Ja, das Ding ist, wo ich halt so ein bisschen Sorge drum habe, weil du musst halt auch immer gucken, was ist dein Team, ne? Und auf der einen Seite, ja, kannst du unbedingt noch einen guten Aufbau-Linebacker gebrauchen. Aber ich sag mal so, wenn ich einen First-Round-Pick in einen Spieler investiere, dann sollte ich auch immer auf der Rechnung haben, dass dieser Spieler irgendwann von mir, wenn er das erfüllt, was ich von ihm erwarte, viel Geld verdienen wird. Und wir können eins sicher sagen, wenn Micah Parsons bald bei den Cowboys viel Geld verdienen wird, dann wird neben ihm kein zweiter Linebacker dieses Geld kriegen. Das weiß Dallas. Das heißt, sie können sich jetzt in dieselbe Situation bringen wie mit Zeke Elliott und Tony Pollard oder sie lassen es diesmal besser bleiben und lassen in der ersten Runde die Finger von einem Offball-Linebacker, weil damit bringen sie sich ja genau in die Situation.
Okay, dann bin ich immer noch dabei, dann den besten Teil in den Draft holen.
Ja, was die Cowboys, Michael Gallup, Brandon Cooks, CeeDee Lamb, wir haben hier einen ganz großen Aderlass mit dem Abgang von Dalton Schultz und damit eigentlich dringend Bedarf auf Tight End, weil da ist Brandon Cooks ja nicht der Ersatz. Ich meine, der kann einen Teil dieser 57 Receptions kann der auffangen, vielleicht sogar alle, die da fehlen.
Ja.
Aber dir fehlt dann halt weiterhin dieser Allrounder, den du dort bringen willst eigentlich. Und ja, wir haben ja über Daniel Washington schon gesprochen, sprechen wir jetzt über Michael Mayer. Notre Dame. Ja, einige sagen, er ist quasi dasselbe wie Cole Kmet. So, Er ist solide, guter Blocker, solider Receiver, aber halt eben auch nicht mehr, ne? Also nicht der nächste George Kittle oder so. Andere wiederum sagen eben genau das, dass Michael Mayer halt, ja, krass durch die Decke gehen kann. Würde sagen, bleiben wir mal dabei, dass er eher die solide Bank ist, was Dallas an dieser Stelle helfen würde. Und wer weiß, Dalton Schultz hat er auch eine Zeit lang gebraucht, bevor er... Ja,
also eben, Dalton Schultz hat sich eine ganze Zeit lang die Raps mit Jarvin geteilt und die haben zwischenzeitlich sogar den alten Mann nochmal wieder zurückgeholt. Und Kmet leidet für mich so ein bisschen an seiner Draft-Position, dass der so früh gedraftet wurde oder nicht.
Ja, der war Runde 2, was vor allem daran lag, dass die Titan-Klasse halt, also es war hinter ihm ja niemand, der bisher gut gewesen ist. Und ich will Kmet, ich will ihn ja auch gar nicht schlecht reden, darum geht es ja nicht.
Okay, also Kmet, das sage ich ihm auch. Also Kmet würde Dallas jetzt helfen.
Und wir dürfen ja nicht vergessen, Dalton Schultz eben in Jahr 3 der große Receiver geworden. Kmet, habe ich das richtig im Kopf? Geht in Jahr 3?
Nee, ich glaube, der ist auch schon länger da. Oder? Ich meine, der ist schon länger da.
Bist du sicher?
Ziemlich. Ziemlich sicher.
Ja, das ist Jahr 4, aber der Unterschied ist, Kmet ist vor 2 Wochen 24 geworden.
So, das heißt, er hat noch ein bisschen Zeit.
Ne? Definitiv, also definitiv, ja.
Ne? Und ein Kmet bei den Dallas Cowboys sorgt dafür, dass die Dallas Cowboys auf ein neues Level der Offense kommen. Und das wäre in dem Fall okay, finde ich, an dieser Stelle, wo sie auch picken.
Ja, weil Brandon Cooks nimmt dir erstmal die Receptions, die du einfach irgendwo, ja, das klingt zwar bescheuert, aber statistisch müssen die sich halt wiederfinden. So, ich muss halt, wenn mir rund um 60 Receptions wegbrechen in meinem Receiving Core, dann muss ich die auffangen. Und wenn ich nicht erwarte, dass Gallup und CeeDee Lamb plötzlich nochmal jeder 30 Bälle mehr fangen, was halt schwierig ist bei dem, was sie bisher geleistet haben, dann ist Brandon Cooks halt genau der Spieler, der dahin passt. Wenn ich sage, ich hole einen Rookie Tight End, der das erstmal über die nächsten Jahre wieder werden soll, bis Brandon Cooks dann wahrscheinlich wieder weg ist. So, genau. Das ist Wunschdenken der Cowboys, da soll es hingehen. Aber Michael Mayer ist wahrscheinlich ein Teil der Typ, der dir das erfüllen kann, wenn es gut zusammenpasst, ja.
Ich würde sagen, das war der Osten, das war die AFC East und die NFC East. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. An dieser Stelle, wenn euch diese Folgen gefallen, liked uns auf allen möglichen Kanälen, bewertet uns auf unseren Podcast-Kanälen. Ich freue mich auf die nächsten Wochen. Das letzte Wort hast wie immer du.
Ja, viel Spaß dann auch morgen, wenn wir die Wide-Receiver-Folge online stellen. Dann haben wir auch noch mal ein paar Spieler, über die wir genauer reden werden.